Vielen Dank, Claudi. Und wer noch nicht hat, schlage bitte seine Bibel auf bei 1. Samuel, Kapitel 8. Die meisten von euch werden die Redewendung kennen: Herr Schweller schlägt Kille. Oder zu Deutsch: Die Suppe, die du dir selber eingebrockt hast, die musst du jetzt auch auslöffeln. Und wer von uns hat noch nie einen Wunsch geäußert, den wir, wenn erfüllt, dann doch bereut haben? Sei es am Mittagstisch, wenn die Augen größer sind als der Appetit oder der Glaube an den Koch größer als seine Kochkünste. Oder wie damals, als unsere Cara unbedingt Papas Lieblings-Chili-Soße probieren wollte. Ich hatte sie so oft gewarnt: Cara, das ist scharf. Aber sie wollte einfach nicht hören. Und sie bat und bettelte, bis ich ihr endlich einen Löffel davon in den Mund schob und sie mir endlich glaubte. Ja, ich bin natürlich kein Rabenvater, ja. Ich habe natürlich sämtliche Vorkehrungen getroffen, um eine lehrreiche Erfahrung daraus zu machen und um den Schmerz zu lindern. Mit Joghurt und ein paar Bissen Brot war das Ärgste dann auch gleich wieder vorbei. Und obwohl sie es natürlich bereut hat, danach gefragt zu haben, ist Cara heute mit 3,5 die jüngste passionierte Schafesserin der Pontschen Familiengeschichte geworden, worauf ich sehr stolz bin. Und die sich heute auch an Airwaves Kaugummi, Lustenauer Senf und immer wieder mal auch an einem Tröpfchen Chilisauce erfreuen kann. Und vielleicht teilst du auch so eine Erfahrung, in der du dir etwas gewünscht hast, etwas, ohne das dir das Leben unmöglich scheint, ohne dass du dir das Leben nicht mehr vorstellen willst. Fast schon, als hinge dein Leben davon ab oder zumindest dein Glück. Und in Wahrheit ist es jedoch etwas, das überhaupt nicht gut ist für dich. Und trotz aller Warnungen und wieder besseren Wissens hältst du an deinem Wunsch fest. Vielleicht kennst du das auch. Das ist Israel in unserem Abschnitt hier. In 1. Samuel Kapitel 8. Dort begibt sich Israel nun effektiv auf Königssuche, so heißt unsere aktuelle Predigtreihe, und sie wünschen sich einen König. Und sie sagen quasi: Wenn wir doch nur einen König hätten, einen König wie die anderen Nationen, dann wäre alles besser. Und vielleicht hast du dir das inmitten des österreichischen politischen Getümmels oder in Europa auch schon mal heimlich gedacht: Vielleicht wäre eine Monarchie doch besser. Vielleicht wäre alles besser mit einem starken, guten König. Das hat sich zumindest Israel so gedacht, an diesem Punkt hier. Und ruft in 1. Samuel 8 zu Samuel: Gib uns einen König. Wenn wir nur einen König hätten, dann wäre alles besser. Und wenn wir ein bisschen zurückspulen in der Bibel, in der biblischen Erzählung des Alten Testaments, ins Buch der Richter, dann scheint ja auch was dran zu sein. Oder? Das Buch der Richter endet ja so, allerletzter Vers: Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Es klingt, als wäre ein König genau das, was sie brauchten, oder? Und wenn wir dann aber vorspulen in der biblischen Geschichte, am Buch Samuel vorbei, in die Zeit der Könige, was siehst du dann? Du siehst schreckliche Dinge passieren unter den Königen Israels. Bis auf ein paar wenige Lichtblicke sind es nämlich gerade Israels Könige, die Israel völlig zugrunde richten, geistlich. Und Israel verliert am Ende nicht nur seine Könige, sondern sogar das verheißene Land, das Gott ihnen gegeben hat. Gib uns einen König. Wenn wir nur einen König hätten, dann wäre alles besser. Und die große Überraschung in 1. Samuel 8, heute Morgen, ist die, dass, obwohl Gott ganz genau wusste, was daraus werden würde, er sagt, okay, ihr sollt einen König haben. Scharfe Soße gefällig? Bitteschön. Und ihr dürft meinen Erziehungsstil natürlich gerne in Frage stellen, den ich euch vorhin offenbart habe, aber Gott tut das, was er hier tut. Dass er Israel gibt, was Israel verlangt, obwohl es nicht gut für sie sein wird, er tut es aus gutem Grunde. Und das schauen wir uns heute Morgen an. In diesem Abschnitt, ich habe 3 Punkte. Der erste Punkt ist Israels Verlangen nach einem König. Das sind die Verse 1 bis 8. Der zweite Punkt ist Gottes Warnung vor einem König. Das sind die Verse 9 bis 21. Und dann der letzte Punkt ist Gottes Zusage für einen König. Das sind dann die Verse 7, 9 und 22, die durch den ganzen Text hindurch verteilt sind. Erster Punkt, Israels Verlangen nach einem König, Verse 1 bis 8. Nun, Samuel war bis zu diesem Zeitpunkt hier derjenige, der in Israel für Recht und Ordnung sorgte. Die dunklen Zeiten des Buches Richter waren mit Samuel, Gott sei Dank, vorbei. Und solange Samuel lebte, herrschte Frieden und Ruhe in Israel. So endet das Kapitel 7, das wir jetzt nicht gelesen haben. Aber das ist die Situation. Samuel lebte und das bedeutete Frieden und Ruhe in Israel. Und so war es ja auch eigentlich mit allen anderen Richtern Israels, auch im Buch Richter. Solange sie lebten, galt Frieden und Ruhe. Aber wir wissen, dass wir in einer Welt leben, in der der Tod das letzte Sagen hat, oder? Und jeder gottgesandte Richter Israels starb irgendwann. Und wir wissen aus dem Buch der Richter, was dann immer passierte, wenn der Richter gestorben war. Israel stolperte unverzüglich in geistliches und politisches Chaos. In eine Zeit voller Abgötterei und Unterdrückung, weil kein Richter mehr da war, und das geschah jedes einzelne Mal genauso. Seit Mose und Josua war es immer so gewesen, sobald Israels Führung weg war, kein Leiter da war, stürzte es unweigerlich ins Chaos hinein. Und das ist auch die Essenz des Buches Richter, die hier deutlich wird. Und nun droht erneut, was wohl alle irgendwo vielleicht vorausgeahnt oder befürchtet hatten, Kapitel 8, Vers 1, und es geschah, dass Samuel alt wurde. Oh oh, es wird nicht mehr lange dauern und auch der gottgesandte Richter Samuel wird sterben. Und was dann? Was tun, damit Israel nicht schon wieder im Chaos versinkt? Wenn Israel nur ein bleibendes Richteramt hätte, dann wäre Israel geistlich und politisch sicher. Und schau, was der gute alte Samuel macht. Er ahnt genau, was passieren würde, wenn er sterben wird, und so setzt er vorsorglich seine beiden Söhne Joel und Abia als Richter ein. Er versucht, ein bleibendes Richteramt einzusetzen, das über seinen Tod hinausreicht, weil Israel braucht einen Leiter, einen Richter, einen Führer. Und du kannst dir vorstellen, dass Samuels eigene Söhne, als sie dann nicht in seinen Wegen wandeln, dass das eine große Enttäuschung gewesen sein musste für Samuel. Und sie, seine Söhne, sogar effektiv genauso korrupt waren, wie die Priester Hophni und Phinehas zuvor gewesen waren, wie wir im Buch Samuel auch früher schon gelesen haben. Das war für Samuel sicher nicht einfach, wo er doch so gute Vorkehrungen treffen wollte, aus so guter Intention heraus dafür sorgen wollte, dass Israel geistlich und politisch sicher sein würde und das so schief geht. Aber du produzierst eben auch nicht einfach so einen Führer für Gottes Volk. Und nicht nur Samuel, sondern auch die Ältesten Israels, die haben das bemerkt, dass Samuel alt geworden ist und dass sein Versuch, ein festes Richteramt zu etablieren, komplett misslungen ist. Und vielleicht haben sie aus der Zeit des Buches Richter wirklich gelernt und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass wenn Samuel stirbt, keine klare Führung mehr da ist und dass Israel aller Wahrscheinlichkeit nach wieder ins Chaos stürzen würde. Sie erkennen auch sie, ja, wir brauchen einen Hirten. Wir brauchen einen Hirten. Vers 5, siehe, du bist alt geworden, Samuel, und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Setze nun einen König über uns, der uns richten soll nach der Weise aller Heidenvölker. Gib uns einen König, Samuel. Und im ersten Moment scheint das total vernünftig zu sein, oder? Du wirst bald sterben. Deine Söhne, Samuel, sind völlig untauglich. Setze uns einen König ein, der uns richten soll. Und der Clou dabei ist der: Mit einem König hätten wir ausgesorgt. Eine fixe Thronfolge. Eine bleibende Königsherrschaft. Ein ewiger König ist, was wir brauchen würden, oder? Und es klingt so richtig, oder? Die Weltliteratur ist voll von Geschichten über die Sehnsucht nach einem König, unter dessen bleibender Herrschaft die Menschheit zur Ruhe kommen kann. Die Weltliteratur ist voll von Geschichten über die Sehnsucht nach einem König, unter dessen bleibender Herrschaft die Menschheit zur Ruhe kommen kann. Gib uns einen König. Aber Samuel ist alles andere als happy mit ihrem Vorschlag. Schau Vers 6. Diese Worte aber missfielen Samuel, weil sie sagten, gib uns einen König, der uns richten soll. Und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist es Samuels Schmerz hier über seine misslungenen Söhne, dass er ihrem Vorschlag hier nichts abgewinnen kann. Das eigene Scheitern hindert uns manchmal daran, den anderen Gelingen zuzugestehen. Aber hatte Gott nicht auch zu Abraham gesprochen und gesagt, ich will deine Nachkommen segnen und sie sollen zu Nationen werden und Könige von Völkern sollen von ihr kommen? Hatte ihr Erzvater Jakob nicht auch verkündet, es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen? Und hatte Mose den Israeliten damals nicht auch das Königsgesetz gegeben, in Voraussicht, dass Israel eines Tages einen König haben wird? Ja, vielleicht ist es Samuels verletzter Stolz hier, der ihn so negativ gestimmt sein lässt. Ich meine, Samuel war am Ende auch nur ein Mensch, wie du und ich. Und trotzdem war er doch auch Gottes Prophet, der hier doch zumindest mehr als nur einen frommen Wunsch wahrnahm im Volk Israel nach einer ewigen, stabilen, beständigen Königsherrschaft, nämlich den Wunsch nach Konformität. Der Wunsch zu sein wie die Heidenvölker. Schau mal genau hin, Vers 5. Setze uns einen König über uns nach der Weise aller Heidenvölker. Mit anderen Worten, wir wollen endlich einen greifbaren, nahbaren Herrscher auf einem sichtbaren Thron haben. Wir wollen die Sicherheit einer stabilen Königsherrschaft und wir wollen die Bedeutsamkeit einer ansehnlichen Monarchie, die Anerkennung der anderen Völker, dass wir das auch haben. Wir wollen endlich sein wie die anderen um uns herum. Die haben alle Könige. Warum nicht wir? Alle haben Könige, nur wir schleppen immer noch diese Stiftshütte mit uns herum. Kein ansehnlicher Thron, kein beeindruckender Palast, kein königlicher Hofstaat. Wir führen keine Paraden, keine Königsempfänge, keine Opernbälle. Nur Brandopfer und Sabbate und Gottesdienste. Warum können wir nicht sein wie die anderen? Und verfolgt uns diese Frage nicht bis auf den heutigen Tag, uns Gotteskinder? Warum können wir nicht einfach sein wie die anderen? Und die Antwort wäre gewesen, 5. Mose 7. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte. Und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte, darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. Mit anderen Worten, Israel, du hattest deinen König in Ägypten und ich habe dich vor ihm errettet. Bin nun nicht ich, Yahweh, dein König? Nein. Setze einen König über uns nach der Weise der Heidenvölker. Lasst uns zurückgehen nach Ägypten. Und der enttäuschte und vielleicht auch entsetzte Samuel tut das einzig Richtige hier in Vers 6. Alles, was noch bleibt, ist Vers 6. Und Samuel betete zu dem Herrn. Und Gott sieht natürlich die Herzen seines Volkes. Schau, was er Samuel sagt in Verse 7 bis 8. Er sagt, nicht dich haben sie verworfen, Samuel, sondern mich. Sie haben mich verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Wie sie es immer getan haben, von dem Tag an, als ich sie aus Ägypten herausgeführt habe, bis zu diesem Tag, in dem sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben, genauso tun sie es auch mit dir. Nimm es nicht persönlich, Samuel. Mich, ihren Gott, haben sie verworfen. Sie wollen zurück nach Ägypten, wie von dem Tag an, als ich sie herausgeführt habe. Und wenn Samuel sich abgelehnt fühlt hier von Israel, wie muss es Gott ergangen sein in dem Moment? O Israel, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Bin nicht ich euer König? Nein, wir wollen einen König, damit wir seien wie die Heidenvölker. Und du und ich, wir würden das niemals so sagen, oder? Wir würden das niemals so sagen. Gott ins Gesicht. Aber vielleicht haben du und ich auch Bereiche in unserem Leben, aus denen wir Gott als König ausklammern, weil wir sein wollen wie die Welt um uns herum. Wir sind alle fromm genug, das nicht so zu sagen. Aber wir sind alle verdorben genug, um Gott aus unserem Leben auszuschließen, im einen oder anderen Bereich, weil wir sein wollen wie der Rest der Welt. Und Gott warnt sein Volk mit deutlichen Worten, das ist Punkt 2 in den Versen 9 bis 21. Gott warnt sie mit deutlichen Worten ab Vers 9. Er sagt zu Samuel, verwarne sie ausdrücklich und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird, Mit anderen Worten, führe ihnen vor Augen, was ein König nach der Weise der Heidenvölker für sie bedeutet. Schaffe Klarheit, was sie eigentlich hier verlangen. Vers 10, das wird das Recht des Königs sein, der über euch herrschen wird. So wird das aussehen, so wird das laufen nach der Weise aller Heidenvölker, nach der ihr euch so sehnt. Ihr wollt sein wie die Welt? So wird es laufen. Und Gott malt es ihnen vor Augen in den Versen 11 bis 17. Das ist, wonach ihr euch sehnt. Und überflieg mal Verse 11 bis 17. Wo Gott das Recht des Königs, den sie sich wünschen, auf den Punkt bringt. Es gibt ein Wort, das sich praktisch ständig wiederholt in diesem Abschnitt. Und zwar das Wort, er wird nehmen, nehmen, nehmen. Eure Söhne wird er nehmen, Vers 11. Eure Töchter wird er nehmen, Vers 13. Eure besten Äcker, Weinberge und Ölbäume wird er nehmen, Vers 14. Euren Zehnten des Feldes wird er nehmen, Vers 15. Eure besten Knechte, Mägde und Burschen wird er nehmen, Vers 16. Und den Zehnten eures Viehs wird er nehmen, Vers 17. Sechsmal, er wird nehmen, nehmen, nehmen. Und zu guter Letzt bedeutet das Königsrecht, schau am Ende von Vers 17. Schau das Ende von Vers 17. Ihr müsst seine Knechte sein. Mit anderen Worten, er wird euch nehmen und zu seinen Sklaven machen, wie damals in Ägypten. Und ihr werdet die Konsequenzen eurer Entscheidung tragen müssen, Vers 18. Ihr werdet schreien unter des Königs Recht und die Konsequenzen daraus tragen müssen. Und das wäre doch jetzt der Punkt gewesen, an dem das Volk hätte sagen können, stimmt, wie töricht von uns. Hat nicht Gott uns aus der Sklaverei des Königs aus Ägypten befreit? Ist nicht er mein König, der uns in ein Land geführt hat, in dem Milch und Honig fließen, der uns dieses Land gegeben hat, statt alles zu nehmen? Ist nicht Jahwe, der Gott, der gibt, unser König, statt ein König, der nimmt und nimmt und nimmt? Das wäre doch der Punkt gewesen, oder? Aber schau, wie sie antworten. Er wird nehmen, uns zu Sklaven machen, Vers 19, das macht nichts. Es soll dennoch ein König über uns sein, damit auch wir seien wie alle Heidenvölker. Der Wunsch nach Konformität, zu sein wie die Welt, ist so stark, dass keine Vernunft hier greifen möchte. Und Gott sagt, okay, du willst scharfe Soße, du sollst sie haben. Und nein, ich habe diese Predigt nicht geschrieben, um meinen Erziehungsstil zu rechtfertigen. Möchte ich nur klarstellen. Meine Motive dürft ihr gerne hinterfragen. Aber die Frage hier ist doch jetzt wirklich zum Schluss, warum? Warum macht Gott diese Zusage, ihnen einen König zu geben, wo doch so offensichtlich ist, dass es nur schief gehen kann? Wieso tut Gott das? Dreimal in diesem ganzen Text, und das ist Punkt 3, in Vers 7, 9 und 22, dreimal sagt Gott zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes, obwohl doch das Volk so nicht auf die Stimme seines Gottes hört. Höre auf sie und gib ihnen ihren König. Wieso tut Gott das? Weil wir für eine Königsherrschaft gemacht sind. Aber nicht irgendeines Königs, sondern des Königs, auf den Gott sein Volk hier vorbereitet. Gott sagt ja zu dieser menschlichen Königsherrschaft hier, weil er unsere Sehnsucht nach einem König und nach der Sicherheit seiner Herrschaft kennt und anerkennt. Gott sagt ja zu dieser menschlichen Königsherrschaft hier, weil er zeigen will und wird, dass eine rein menschliche Königsherrschaft uns das niemals geben kann, was wir uns erhoffen. Und das wird mehr als deutlich sichtbar, wenn wir weiterlesen in der Bibel.
Und Gott sagt ja zu dieser menschlichen Königsherrschaft hier, weil er uns zeigen will, dass eines Tages Gott selbst die Rolle dieses lang ersehnten Menschenkönigs einnehmen wird. Gott sagt ja zu dieser menschlichen Königsherrschaft hier, weil er selbst kommen wird, um uns das zu sein, was wir so dringend brauchen. Einen greifbaren, sichtbaren, nahbaren König, der uns zur Ruhe bringt und in den Frieden mit Gott. Ich bin so froh um das Neue Testament. Denn dort lesen wir, dass als dieser König in die Welt kam, da erfüllte Gott diese Sehnsucht der Menschen. Und er kam in die Welt, um König zu sein. Aber was ist geschehen? Pilatus fragte das Volk: Was soll ich tun mit dem, den ihr den König der Juden nennt? Kreuzige ihn. Soll ich euren König kreuzigen? Wir haben keinen König als nur den Cäsar. Einen König nach der Weise der Heidenvölker. Das war ihre Antwort. Kreuzige ihn. Und wir würden das so niemals sagen, oder? Zu unserem Herrn Jesus. Niemals. Und doch gibt es Bereiche in deinem und meinem Leben, wo wir unseren Herrn Jesus ausklammern und als König ablehnen. Weil wir so sein wollen wie der Rest der Welt. Die Weltliteratur ist voll von Geschichten über die Sehnsucht nach einem König, unter dessen bleibender Herrschaft die Menschheit zur Ruhe kommen kann. Und jeder von uns trägt diese Sehnsucht in sich. Und Jesus, Gottes Sohn, ist dieser König für dich und für mich. Er ist der König, der nicht nimmt, sondern der sich selbst gibt für dich und mich und dich zur Ruhe bringt in den Bereichen deines Lebens, wo du denkst, wenn ich nur so wäre wie die Welt, dann hätte ich Frieden und Glück und Sattheit und Befriedigung und Anerkennung und Sicherheit. Und doch nie den Frieden, den Jesus dir geben möchte. Und Jesus lässt diese Ablehnung mit sich passieren. Und obwohl wir ihn ablehnen und obwohl wir ihn ans Kreuz genagelt haben, ist er derjenige, der uns genau dadurch, dass er ans Kreuz ging für uns, diesen Frieden zur Verfügung stellt, den wir mit Gott als unserem König haben können. Was für ein Gott, was für ein König, oder? Und wir wollen heute gemeinsam das Abendmahl feiern. Und das Abendmahl ist ein Bekenntnis zu diesem König Jesus. Mit allen Konsequenzen. Mit allen meinen Lebensbereichen. Es ist ein neues Bekenntnis, das du heute bekennen darfst, dass Jesus dein König sein soll. Zur Vergebung all deiner Rebellion, all deines Ausklammerns, all deiner Bereiche, in denen du Jesus wieder ans Kreuz nageln würdest, weil er nicht König über dein Leben sein soll. Du kannst umkehren und Bekenntnis zeigen. Und das Abendmahl ist eine gute Gelegenheit, das zu tun. Uns vor Augen zu führen, wie wunderbar dieser König ist und seine Gnade, die er uns erwiesen hat. Und erneut zu bekennen, ja, Herr Jesus, sei du dieser mein König.